Was ist mit dem Tode aus? So heißt das Thema dieses Abends. Die Antwort kann in einem Wort gegeben werden. Das Leben. Was ist mit dem Tode aus? Das Leben. Es hat mich doch bewegt vorher, als ich herfuhr. Da sah ich in einem Dorf an einer Hauswand einen Spruch: Ein jeder geht dahin und keiner nimmt in Acht, dass jede Viertelstunde sein Leben kürzer macht. Wir sagen das so einfach. Mit dem Tode endet das Leben. Weißt du, das kommt ganz persönlich auf dich und auf mich zu. Unser Leben geht zu Ende. Es wird einen Schlusspunkt geben, ein Aus. Aber der Tod ist nicht Schlusspunkt. Damit ist das nicht zureichend gesagt. Der Tod ist Doppelpunkt. Wie geht es denn weiter? Wir waren in Moskau, auf dem Roten Platz, eine riesige Menschenschlange, kilometerlang. Vor dem Lenin-Grab, vor dem Lenin-Mausoleum. Kranzüberhäuft war das alles, geschmückt, streng bewacht und ein Schild dran: Besichtigung von 9 bis 12. Geht so weiter. Johannes nimmt uns in seinem Evangelium mit vor ein anderes Grab, wo ein Schlusspunkt gesetzt scheint, wo es aus ist. An das Grab des Lazarus. Das ist zu. Der Stein ist davor gewälzt. Jetzt ist endgültig aus. Da geht nichts mehr weiter. Im besten Fall, dass man davor steht und weint. Und da weinen die auch. Selbst Jesus steht vor dem Grab und weint. Setzen wir deshalb als erste Überschrift ganz deutlich: Mit dem Tod ist es zu Ende. Dass wir das Todesende nicht verharmlosen. Auch Jesus tut das nicht. Christen gehen nicht mit lachendem Auge in den Tod hinein. Jesus weint am Grab des Lazarus mit Maria und Martha und den anderen. Das treibt ihm die Tränen in die Augen, dass es so endet mit uns Menschen. Jesus geht selber nicht leichten Hauptes in den Tod. Es heißt, als er dort in Gethsemane wartete, bis diese baldige Stunde seines Todes da war, da war sein Schweiß wie Blutstropfen. Die Bibel verharmlost an keiner Stelle den Tod. Und als Jesus am Kreuz hängt und sein Leben aushaucht, da ruft er in seiner Todesnot: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Freunde, den Tod kann nur verharmlosen, wer die Sünde verharmlost. Denn das ist die biblische Linie. Der Tod ist Lohn der Sünde. Es ist kein besonderes Zeichen von Christlichkeit und Gläubigkeit, wenn wir sagen, ich sterbe gern. Nein, der Tod ist eine schlimme Macht über unserem Leben. Der eine Schächer am Kreuz, der hat das begriffen. Er sagt, wir empfangen, was wir verdient haben. Ich erinnere mich als Schüler, als ich zum ersten Mal in den Ferien gearbeitet habe. Das war damals in einer Gerberei. Schon vom Geruch her keine sehr angenehme Arbeit. 91 Pfennig Stundenlohn, das weiß ich noch ganz genau. Und dann war die erste Woche vorbei und dann kam der Meister. Der hat seinen Holzkasten gehabt und da steckten die Lohntüten drin. Und jetzt kam auch ich dran. Vorher habe ich immer nur Taschengeld bekommen. Jetzt habe ich zum ersten Mal meine eigene Lohntüte in der Hand gehabt. Selbstverdientes Geld. Was habe ich da überlegt, was ich mit dem alles mache? Da ist man stolz darauf. Ich habe was verdient. Wisst ihr, wenn wir das biblische Wort ernst nehmen, was jeder von uns auch im besten Leben verdient hat, das ist der Tod. Das endgültige Vergehen. Wir leben alle miteinander davon, dass sich einer das hat auszahlen lassen, was wir verdient haben. Da hört die Harmlosigkeit des Todes auf, denn einer nimmt unseren Tod, unser ewiges Vergehen auf sich. Liebe Freunde, das ist Kern des Evangeliums, wenn wir so einmal sagen, du brauchst dir nicht auszahlen zu lassen, was du verdient hast. Ein anderer nimmt deinen Lohn. Er stirbt an deiner Statt. Bei einer Beerdigung, die ich gehalten habe, gingen dann nachher vor mir zwei Männer miteinander vom Grab weg. Und da sagte der eine zum anderen, so möchte ich auch sterben, so schnell, grad noch voll lebendig und dann umfallen und tot. Und dann sagte er zu ihm, das wünsche ich dir nicht, denn du weißt nicht, wo du hinkommst. Das war deutlich. Das war deutlich. Es ist die Frage, die wir mit diesem Thema stellen. Weißt du, was in deinem Leben mit deinem Sterben zu Ende ist? Und weißt du, wie es weitergeht bei dir? Was ist denn zu Ende? Zu Ende ist mit deinem Sterben die Zeit der Umkehr und der Gnade. Das ist zu Ende. Du wirst nicht mehr Ja sagen können zu Jesus. Zu Ende ist mit dem Tod, dass etwas wieder in Ordnung gebracht werden kann. Das wird aus sein. Es bleibt gerade so, wie es ist. Du kannst in deinem Leben dann nichts mehr anders machen. Der Tod ist das aus. Und auch wir können an dem Toden nichts mehr ändern. Der Tod setzt tatsächlich jetzt und hier ein Schlusszeichen. Zu Ende sind mit dem Tod so viele Pläne und Hoffnungen. Das ist aus, das geht nicht mehr weiter. Das geht von einem Augenblick auf den anderen. Gerade denkt man noch voraus, was alles sein könnte, und dann ist die Linie abgeschnitten. Liebe Freunde, der Tod ist bitterschwer. Er setzt ein Ende. Er bricht in eine Familie ein und schneidet Linien ab, die niemand mehr fortsetzen kann. Sterben ist schwer. Der Tod setzt Ende. Der Tod ist so schwer. Er ist nur mit Jesus zu ertragen. Da steht er. Mit Maria und Martha, den Schwestern des Lazarus, mit vielen, die mitgegangen sind, vor diesem verschlossenen Grab, der Stein ist davor. Und er tut das, was alle tun. Er weint. Jesus packt im Angesicht dieses Endes der Mitschmerz. Er sagt nicht, oh Leute, wir haben doch ganz anderen Blick. Komm, lasst uns wieder heimgehen. Nehmt's nicht so tragisch. Nein, Jesus stellt sich hinein in dieses Aus. Er wird gepackt davon. Der Stein vor dem Grab des Lazarus, er markiert ein Ende, eine letzte Trennung. Wie ist das in deinem Leben? Es sitzt mancher unter uns. In dem bricht das jetzt im Rückdenken auf. Was hatten wir alles für Pläne? Was waren das alles für Erwartungen? Wie glücklich waren wir miteinander. Aus! Vorbei! Schluss! Du kannst nicht mehr zurückholen. Wie soll es denn jetzt weitergehen, dass du versinkst in Rückschau, dass du diesen Gedanken, diese Wirklichkeit, dass jetzt der Mensch fehlt, der zu dir, der in deine Familie hineingehört hat, dass du das verdrängst? Ich habe das oft erlebt. Den Häusern, dass die Frauen dann die Bilder zunächst einmal weggetan haben, ihre Männer. Sie konnten es nicht mehr sehen. Eine Frau hat mir gesagt, ich muss das zweite Bett neben mir abschlagen lassen. Ich halte das nicht mehr aus. Jede Nacht lang ich hinüber, ob er noch da ist. Und es ist das leere Bett. Der Tod setzt ein Ende. Was macht Jesus jetzt? Er steht vor diesem Grab und sagt etwas völlig Überraschendes. Er sagt, wälz den Stein ab. Wisst ihr, was die gedacht haben? Das ist Leichenschändung, was der jetzt tut. Leichenschändung. Man soll die Totenruhe nicht stören. Die Martha, die eigene Schwester des Lazarus, fällt ihm fast in den Arm und sagt, Herr, bloß das nicht. Sie sagt es ganz drastisch und direkt. Herr, was jetzt geschehen ist, mit diesem Sterben, mit diesem Tod, da kann man nichts mehr ändern. Er stinkt schon. Und Jesus sagt, wälz den Stein weg, und sie gehorchen ihm. Und dann ergeht dieser Ruf, Lazarus, komm heraus. Und er kommt. Und er kommt. Die Jünger, die so eng bei Jesus waren, die hatten mit keiner Silbe mit so etwas gerechnet. Sie waren von Lebensfurcht gepackt. Sie haben zu Jesus gesagt, geh ja nicht in die Gegend von Jerusalem, dort wollen sie uns umbringen. Betraue den Freund aus der Ferne. Der einzig Realistische dabei, das war der Thomas. Der hat gesagt, ja, dann lasst uns eben gehen. Der Lazarus ist tot, dann wollen wir auch mitsterben. Jesus schaut nicht auf den Tod. Es heißt von ihm in Johannes 11, und er hob die Augen auf. Am Grab des Lazarus wird Jesu Macht über den Tod offenbar. Wisst ihr, das ist der erste Schritt für dich und für mich. In unserem Leben ganz persönlich und in dem Erleben in unserer Umgebung des Todes, dass wir nicht auf den Tod zu starren brauchen. Wir heben die Augen auf und tun den Blick hinein in das Leben, wo dich die Trauer umhüllt hat, gepackt hat, wo du kaum mehr durchkommst, wo dich das wie eine Wand umgibt. Mach's wie Jesus, will das ganz praktisch sagen. Heb deine Augen auf, ruf zum Herrn, du bist der Herr des Lebens. Dann führ mich jetzt hindurch und zeig mir diesen Blick, dass der Tod nicht das Ende ist für die, die dich lieben. Wie geht denn diese Geschichte aus in Johannes 11? Sie hat einen doppelten Ausgang. Vers 45 heißt es dort: Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Halleluja, können wir nur sagen. Preis den Herrn. Aber jetzt kommt noch ein Vers. Vers 53. Von dem Tage an war es für die Juden beschlossene Sache, dass sie ihn töteten. Im Angesicht des Todes, wo der Herr des Lebens auftritt, ist Neutralität zu Ende. Da müssen wir Farbe bekennen. Ja oder nein sagen. Wer Ja sagt zu diesem Herrn des Lebens, der wird auch dieses Ende durchlaufen, aber für ihn wird gelten, das Ende ist der Anfang. Das ist unsere zweite Überschrift. Lazarus ist wieder gestorben. Daran wird deutlich, Jesus will viel mehr geben als Lebensverlängerung. Seine Macht über den Tod besteht nicht nur darin, dass er noch ein paar Jahre zusetzen könnte, sondern er gibt neues Leben, ewiges Leben. Der auferstandene Christus ist nicht nur ein wiederbelebter Leichnam, der noch einige Jahre vor sich hätte, sondern in ihm steht der Erste der neuen Schöpfung da. Ist das denn ausgemacht, dass die Auferstehung Jesu Christi für dich und für mich auch dieses neue Leben bedeutet? Es könnte auch das endgültige Aus sein. Eigentlich müsste es logischerweise sofort gehen, dass der Auferstandene vor seine Jünger tritt und sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum ziehe ich euch jetzt zur Rechenschaft. Ihr elendiglichen Versager, dass Gott gesagt hätte: Jetzt habe ich alles versucht, das Letzte noch. Ich habe den Sohn ihnen gesandt. Und wie haben sie reagiert? Sie haben ihn getötet. Da ist nichts mehr zu machen. Jetzt verkommt in euren Sünden. Erntet, was ihr gesät habt. Lasst euch auszahlen, was ihr verdient. Dann wäre die Auferstehung Jesu Christi der das endgültige Gericht über uns. Aber so ist es nicht. Der Apostel Paulus schreibt: Er, der auferstandene Christus, ist der Erstling unter denen, die da schlafen. Danach wir, die wir ihm angehören. Danach alle. Die Auferstehung Jesu Christi setzt die Neuschöpfung in Gang. Damit wird unser Sterben zum Anfang. Der Auferstandene setzt für dein Leben durch das äußere Sterben hindurch den neuen Anfang, gibt dir ewiges Leben. Was sagt die Bibel über dieses neue ewige Leben im Reich Gottes? Wir tun im biblischen Verheißungswort Blicke hinein in diese Welt, haben aber keine breite Ausmalung, weil das für uns unvorstellbar ist. Gottes Ewigkeit für unser Leben, ein Leben ohne Tod, wir können es uns nicht vorstellen. Wenn wir es in den anderen Religionen verfolgen, da gibt es eine breite Ausmalung, wie es im Paradies sein wird. Im Koran wird das in vielen Suren geschildert, wie herrlich und in Freuden man dort lebt, so wie im Schlaraffenland. Es ist einfach die Übersteigerung unseres irdischen Lebens, die dort ausgemalt wird. Es ist für uns nicht vorstellbar, wie Gottes neue Wirklichkeit und Ewigkeit aussehen wird. Aber 5 klare Sätze können wir aus den biblischen Linien erheben, wie Gottes ewiges Leben für dich und mich aussieht. 1. Satz: Wir werden jeder als Person da sein. Keine so Seelenwesen. Der Apostel sagt ganz deutlich und klar, geleitet vom Geist Gottes, gibt es irdische Leiber, so gibt es auch himmlische Leiber. So wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir tragen das Bild des Himmlischen. Wir werden da nicht irgendwie körperlos umherschweben, sondern wir werden in der neuen, von Gott geschaffenen, ewigen Leiblichkeit da sein. Wir werden einander kennen. Zweiter Satz. Wir werden in vollendeter Gottesgemeinschaft leben. Da wird es keine Trennung mehr geben. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. So heißt dann in der Offenbarung, es wird keine Sonne mehr brauchen. Er selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Die Hochzeit, wir haben das Bild, das biblische, gestern Abend aufgegriffen. Die Hochzeit wird vollzogen sein, in engster denkbarer Gemeinschaft mit Gott leben. Im 1. Johannesbrief wird uns dieses Letztziel unseres Lebens vor Augen gestellt, wenn der Apostel schreibt: Wir werden ihm gleich sein, nämlich Christus, und ihn sehen, wie er ist. Brüder und Schwestern, ist das ein Ziel? Das ist das Heilsziel Gottes mit dir und mir. Wir werden Christus gleich sein. Dorthin bist du unterwegs. Das ist die Zusage. Nicht nur so gerade über die Schwelle der Seligkeit gelupft. Wir werden ihm gleich sein. Du wirst Jesus gleich gemacht und in untrennbarer Gemeinschaft mit ihm leben. Das ist biblische Wirklichkeit. 3. Satz: Es wird keine Not mehr sein. Es wird kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, kein Schmerz mehr sein. Ja, es heißt sogar, Gott selbst wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ist das eine Sache? Ich möchte es auch so direkt sagen, was mir in vielen Gesprächen immer wieder gerade im Trauerfall entgegentritt. Dort wird auch diese Not, die manchen bis ins Innerste umtreibt. Was ist denn mit denen aus meiner Familie? Was ist mit meinem Mann, der gestorben ist im Unglauben? Eine ganz tiefe Not. Auch diese Not wird im Himmel für dich behoben sein. Das gilt mit zu dieser Verheißung. Es wird keine Not mehr sein. Gott selbst wird abwischen unsere Tränen. 4. Satz: Das Gotteslob wird alles durchwalten, wird alles bestimmen. Wir werden Lobende sein, jedes Bitten wird aufhören. Und 5. Satz, ganz schlicht: Das wird nie zu Ende sein. Das wird ewig sein. Ewig selig sein. Das sind die biblischen Aussagen über Gottes neue Wirklichkeit. die ist viel mehr als eine Lebensverlängerung oder Erweiterung oder Überhöhung. Das ist völlig andersartig. Das ist Christusartig. Wir fuhren zurück von einem kleinen Aufenthalt in unserem Ferienhaus und dann fragt mich der Älteste, der Michael, und sagt, Kinder gehen ja mit dem Tod um, ganz ungeniert. Der sagt, Papa, wenn du jetzt stirbst, gell, dann gehört das alles mir. Das trifft einen natürlich. Aber ich habe mich zusammengenommen und habe gesagt, ja, Michael, gehört alles dir. Hat er gestrahlt. Und dann sagt er nach einigen Minuten, aber Papa, wenn du wieder auferstehst, dann gehört alles wieder dir. Dann habe ich gesagt, nein, Michael, wenn ich wieder auferstehe, dann brauchen wir das alles nicht mehr. Kannst alles behalten. Aber du wirst mit auferstehen. Dann ist das alles weg. Wir brauchen es nicht mehr. Dann sind wir in Gottes neuer Ewigkeit. Darauf dürfen wir uns freuen. Wisst ihr, das sind Zukunftslinien, die unser Leben jetzt und hier prägen dürfen. Dass ich es allerdings sehr deutlich sage, so wie wir es vorher in der Schriftlesung gehört haben. Es gibt eine Auferstehung der Toten für alle. Alle, die in den Gräbern sind, werden die Stimme hören und auferstehen. Einer hat einmal zu mir gesagt, Herr Pfarrer, warum sagen Sie bei der Beerdigung, egal wer beerdigt wird, wohl auf, wohl an zum letzten Gang, und dann sage ich, so lasst uns nun den Leib begraben und daran keinen Zweifel haben, er wird am jüngsten Tag erstehen. Ja, es gibt auch eine Auferstehung zum Gericht. Für die, die an Jesus glauben, beginnt Vollendung und Herrlichkeit. Und dass ich so sage, für die, die nicht an Jesus glauben, beginnt das Elend erst. Du kannst es sofortig zurückziehen und sagen, das ist Drohung. Nein, nein, die Bibel droht nie, gar nie. Sondern sieh die Konsequenz, was alles hängt an dieser Lebensentscheidung für oder gegen Jesus. Da hängt unsere Ewigkeit dran. Die einen werden auferstehen zur Herrlichkeit, die anderen zum ewigen Gericht. Das muss uns auch einmal packen. Wir gingen aus an einem Abend und haben ein Kindermädchen, Babysitterin, sagt man ja, modern Deutsch. Und als wir zurückkamen spätabends, da saß die im Zimmer und hat lauthals geweint. Dann habe ich gedacht, die drei Rabauken haben die mit den Nerven fertig gemacht und ganz mitfühlend gefragt, was ist denn aber? Und dann hat das Mädchen geschluchzt, ich komme in die Hölle. Ja, sage ich, wie kommen Sie zu dieser Erkenntnis? Dann hat sie uns das erzählt, unser Ältester kam noch mal raus im Schlafanzug und hat gesagt, du Bigge, glaubst du an Gott? Dann hat die gesagt, nein. Dann hat er gesagt, dann kommst du in die Hölle. So, das war direkt und ungeniert. Aber so ist's. So ist's. Da darf man wohl ins Nachdenken kommen und ins Weinen drüber. Darf ich dir eine ganz schlichte Frage stellen? Einfacher geht's nicht mehr. Und die Frage heißt, bist du gewiss, wo du deine Ewigkeit zubringst? Bist du gewiss? Wenn du heute Nacht stirbst, geht dein Leben in die Seligkeit Gottes. Oder geht es in die Hölle? Das muss man wissen. Das darf man wissen. Das kann man wissen. So einfach sind die biblischen Fragen. Gottes Ziel mit dir ist nicht Vernichtung, ist nicht die Hölle. Obwohl der Herr das deutlich und klar sagt, als er nun in der Hölle und der Qual war. Das ist nicht unser Wort, das ist Jesu Wort. Wir haben das bitter ernst zu nehmen. Jesus verschweigt nicht die Konsequenzen. Das Ende ist der Anfang der ewigen Seligkeit oder der Verdammnis. Gott will nicht, dass du untergehst. Er lädt dich ein, Erbe des ewigen Heiles zu sein. Kannst du diesen Liedvers mitsingen? Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Dritte und letzte Überschrift. Dein Leben darf noch einmal beginnen. Es wird alles Vertröstung, wenn jetzt und hier in unserem Leben keine Wirklichkeit dahinter steht. Wir beginnen jetzt schon die Ewigkeitslinie in unserem Leben. Da hat einer an die Wander-U-Bahn in Hamburg gesprüht, diese Frage mit seiner Spraydose: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ein anderer hat drunter gesprüht, die genauso wichtige Frage: Gibt es ein Leben vor dem Tod? Wir vertrösten einander jetzt hier nicht. Wir entwickeln keine Theorien, sondern das wirkt hinein in unser Leben hier und jetzt, so wie die Auferstehung Jesu keine Theorie war, sondern das hat direkt und verändernd gewirkt, hat Menschen umgeworfen, hat Menschen neu gemacht. Die zwei auf dem Weg nach Emmaus, da war nichts mehr zu holen, die waren äußerlich und innerlich fertig, kaputt. Da war alles aus für sie. Wir dachten, der würde Israel erlösen. Aber ist nichts gelaufen. Auch der muss kapitulieren vor der Macht des Todes. Und dann tritt der Auferstandene zu ihnen. Und dann heißt am Schluss dieser Geschichte: Brannte nicht unser Herz? Brennst du? Bist du ein Angezündeter? Brennt diese Hoffnung jetzt und hier in deinem Leben? Du bist an diesem Abend, vielleicht an manchen Abenden dieser Evangelisation dabei gewesen. Was hat dich alles bewegt? Hast du gedacht, ja, das weiß ich längst. Und hast müd mit dem Kopf genickt. Er hat ja wohl recht. Hast du dich in dir selber geärgert? Kann man es denn so platt sagen? Was macht der hier für Sprüche? Das mag alles sein, aber es geht um eine Frage. Brennst du für Jesus? Ist dein Leben angezündet? Oder gehst du jetzt wieder hinaus, bestätigt in dem, was du immer gedacht hast? Ja, es wird wohl so sein. Oder denkst du, die Frommen, die machen große Sprüche? Lass sie Sprüche machen. Aber stell dir diese Frage. Prüf dich selber, brennst du in deinem Leben? Oder Petrus und Johannes, die sitzen wie die anderen in einem Zimmer, verschlossen, alles zugeriegelt. Niedernagelfest, damit niemand rein kann, aus Furcht vor den Juden. Für sie hat alles aufgehört. Und dann tritt der Auferstandene zu ihnen. Und dann finden sie wir wenige Stunden später vor dem Hohen Rat in Jerusalem, wenige Wochen später, vor dem Hohen Rat in Jerusalem, angeklagt der Verkündigung des Jesus. Und da sagen sie: Wir können's ja nicht lassen. Kannst du es eigentlich lassen, von Jesus zu reden? Ist das nur so eine fromme Beigabe in deinem Leben? Bist du solch ein Vernierter, die dünne christliche Furnierschicht drauf und dahinter das blanke Heidentum. Du kannst echt werden, echt bis in die Tiefe deines Herzens hinein. Oder der Paulus, ein Fanatiker für Gott. Gottlosigkeit kann man diesem Saulus nicht vorwerfen. Der setzt alles ein für Gott. Und dann begegnet ihm der Auferstandene und das wirft ihn glatt vom Gaul. Da fällt dieser Mann um und sein ganzes Leben wird umgekrempelt. Aus dem Verfolger wird der Apostel. Er bekehrt sich. Darf ich die schlichte Frage stellen? Bist du bekehrt? Bist du umgekehrt? Wir wollen nicht Theorien aufstellen. Was soll's auch? Wir wollen nicht wahre Sätze sagen, sondern diese Abende und auch dieser Abend heute soll zum wahren Leben rufen. Wisst ihr, es kann in deinem Leben jetzt geschehen, was damals bei Lazarus geschah. Der Herr Jesus hat heute die gleiche Macht. Noch viel umfassender will er dich erwecken als den Lazarus. Er kann die Steine deiner Schuld wegwälzen. Er kann die Mauern, die dich umstellen im Laufe deines Lebens, sich aufgebaut haben, die kann er einreißen. Du darfst noch einmal beim Nullpunkt der Freude mit Jesus beginnen. Es muss nicht so bleiben, wie es ist. Wir sagen das ganz direkt. Du darfst neu werden. Allerdings, er zwingt dich nicht dazu. Jesus packt dich heute Abend nicht am Kragen und sagt, ich nehme dich als mein Kind. Er steht vor dir. So heißt es in der Offenbarung, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Nicht, ich hau die Tür samt der Füllung rein. Ich klopfe an. Du kannst sagen, ich habe Wichtigeres zu tun. Geht mich nichts an. Jesus klopft. Ich habe einen Besuch gemacht bei einer jungen Frau und da sah ich das Buch liegen, das gibt es heute, übersetzt aus dem Französischen, die sichersten und schmerzlosesten Methoden des Selbstmords. Ein dickes Buch. Kann man sich das genau anlesen, wie bringe ich mich am besten um? Sichersten, dass auch klappt. Dann sprach ich sie darauf an. Dann hat sie ganz offen und ehrlich gesagt, jawohl, ich habe dieses Buch gelesen, mir steht's längst ganz oben. Ich hatte bis jetzt nur nicht den Mut zum Schluss machen. Wisst ihr, liebe Freunde, wir brauchen nicht den Mut zum Schluss machen, sondern den Mut zum einen Anfang mit Jesus machen. Wir wollen beten. Lieber Herr, und dafür danken wir dir, dass du so vor uns stehst, dass du uns anredest, dass du uns dich selber anbietest für Zeit und Ewigkeit. Wir loben dich für diese Tage und beten dich an, wo dein lebensschaffendes Wort ausgerufen werden konnte. Bewahre uns davor, dass wir Felsboden sind, dass wir Ja sagen zu deinem Wort mit Freuden und weil es nicht Wurzel hat, verwelkt's. Bewahre uns davor, dass wir Tonnenboden sind, wo dein Wort auch eindringt und die Sorgen und der Reichtum des Lebens Erstickens in uns. Bewahre uns davor, dass wir Wegboden sind, dass schon beim Hinauslaufen nachher die Vögel kommen unserer Geschwätzigkeit und pickens weg. Mache uns zum guten Lande, wo dein Samenkorn Früchte trägt. Amen.